NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Februar 1740. Der Geburtstag des schwedischen Dichters und Komponisten Carl Michael Bellmann.
Portugal, Spanien, großes Britannien, hätte ich doch nur eure Kronen und Macht über der Fresse und eine Prinzessin in meinen Armen, das wäre eine Pracht. Ich und die Kleine säßen beim Weine, all meinen Gläubigen böt ich gut Nacht. Ich und die Kleine säßen beim Weine, all meinen Gläubigen böt ich gut Nacht.
Mit Gläubigern kannte er sich aus. Karl Michael Bellmann, das Genie, der größte Poet, den Schweden je hatte, litt sein Leben lang unter drückenden Geldsorgen. Im Mai 1794, 9 Monate vor seinem Tod, beginnt er im Schuldgefängnis mit einer Lebensbeschreibung.
Wie ich sowohl von der moralischen wie von der physischen Seite her bekannt bin, so wissen alle, dass ich ein Herr von sehr wenig Tiefsinn bin und nicht danach frage, ob die Sonne geht oder die Erde sich dreht.
Noch hat Bellmann seinen Humor nicht verloren, auch wenn er als Tuberkulosekranker bitter unter den Bedingungen der Schuldhaft leidet. Seine Skizze ist als Parodie gedacht und behandelt nebenbei auch die karge Gefängniskost.
Was ich beteuern kann, ist, dass ich keinem Wesen in der Natur Böses will, liebe unendlich einen edlen Mann und kleine wohlerzogene Kinder und mit unaufhörlichem Feuer die Frauenzimmer, esse nach dem Appetit, wenig und gut, Sonntag Weißkohl, Donnerstag Erbsen, Samstag Hering.
Die Beschreibung aus dem Schuldturm bleibt ein Fragment. Und da sie nicht ernst gemeint ist, hilft sie wenig, das Rätsel Bellmann zu lösen. Der Dichter und Komponist ist nämlich alles andere als ein Herr von wenig Tiefsinn. Er ist so vielschichtig und komplex, dass sich jede Zeit aus den Bruchstücken seiner Biografie ein eigenes Porträt zusammengebastelt hat.
Es gibt sehr viele Bellmann-Bilder. Man hat ihn romantisiert als Stegreif-Poeten. Daran ist schon etwas Wahres. Aber das ist nicht der ganze Bellmann.
Sagt der Kölner Skandinavistikprofessor Gerd Kreuzer. Für ihn ist Bellmann ein Autor, der das Rollenspiel liebt und durch Masken spricht. Deshalb ist er oft mit seinen Figuren verwechselt worden. Doch Bellmann war kein fideler Trunkenbold. Hinter der Fassade des Bacchusbruders verbirgt sich ein Melancholiker. Hinter dem Volksbaden der ernsthafte Dichter. Er singt über das Gesindel der Kaschemmen und sitzt an den Tafeln der Oberschicht.
Aus dem, was wir so wissen, ist er aufgetreten bei vornehmen Gesellschaften. Er war als Entertainer eine Berühmtheit.
Über seine Bedeutung gibt es allerdings keinen Zweifel. Auch am 270. Geburtstag ist Bellmann so populär wie zu Zeiten August Strindbergs, der einmal säuerlich anmerkte:
Verleugne die Göttlichkeit Christi, Junge, das darfst du. Schreib dich ein als Atheist, attackiere das regierende Königshaus. Aber rühre in Teufels Namen Karl Michael Bellmann nicht an. Sag, dass er Nationaldichter ist. Schreib in den Zeitungen, dass es keinen unter den 4 Millionen schwedischen Bauern gibt, der seine Lieder nicht liebt, der sie nicht auswendig kann.
Gerd Kreuzer zieht noch einen anderen Schriftsteller zur Beurteilung Bellmanns heran.
Lars Gustafsson hat gesagt, Bellmann ist der größte schwedische Dichter. Und da ist einiges dran. Und der Bellmann-Tag in Schweden, der wird immer noch gefeiert. Da verkleiden sich die Leute. Und die Bellmann-Lieder, die sind jedem Schweden geläufig.
Drin in der Stube, was soll das Gestöhne? Teufel, da liegen sie, aha! Drall auf dem Bette, im Hemde die Schöne. Hey, Anastina, schon da! Blas dir Kanaillen der Tugend zur Pein. Bacchus und Freiani wollen wir loben. In Lüsten zu toben, die Gurgel erproben. Wir sterben in Liebe und leben in Wein.
Wer aber nun war dieser Sänger, dessen Lieder das Leben und die Liebe so überschäumend feiern, während im Hintergrund schon der Tod seine Klinge wetzt? Karl Michael Bellmann kommt am 4. Februar 1740 zur Welt, im Stockholmer Stadtteil Södermalm. Sein Urgroßvater war ein Schneider aus Bremen, dessen Sohn es zum Rhetorikprofessor in Uppsala gebracht hat. Bellmanns Vater arbeitet als Sekretär in der Schlosskanzlei und gehört zum wohlhabenden Bürgertum. Ein besonders inniges Verhältnis hat der kleine Kalle zu seiner Mutter.
Meine Mutter war schön wie der Tag, unendlich gut, charmant in ihrer Art, sich zu kleiden, freundlich gegen alle Menschen, angenehmem Umgang, besaß eine vortreffliche Stimme und hatte sich daran gewöhnt, 21 Mal im Kindbett zu liegen. Aber dieses Kinderspiel war des Hauses Ruin.
Kalle ist das älteste von 15 überlebenden Kindern. Auch wenn das Geld mit der steigenden Zahl der hungrigen Mäuler immer knapper wird, erhält er eine gute Schulbildung.
Er war sehr bewandert in Sprachen. Er konnte von den Fremdsprachen eigentlich Deutsch am besten, aber in seine Liedern fließen immer wieder auch französische, italienische Brocken ein. Also er war da recht weit orientiert.
Kurz vor seinem 18. Geburtstag wird der junge Bellmann probeweise bei der Reichsbank angestellt. Dabei hat er kein bisschen Talent zum Rechnen. Aus den muffigen Aktenstuben flüchtet er an die Universität nach Uppsala. Doch auch das Studium scheint er nur halbherzig betrieben zu haben. Nach einem Semester ist Kalle zurück in Stockholm. Dort interessiert ihn allerdings das lustige Leben in den Wirtshäusern weit mehr als seine Arbeit bei der Bank. Und mit 22 hat er bereits Schulden in Höhe von 18.000 Talern angehäuft. Seine Vorgesetzten sind erschüttert und werfen ihn raus. Zu seinem Glück hat der amüsante junge Mann inzwischen einflussreiche Freunde gefunden. Sie verschaffen ihm Pöstchen, mit denen er sich zumindest über Wasser halten kann. So beginnt sein Dasein als Alleinunterhalter und Bohemian.
Wenn ich mich im Kruge umschau, da werde rein ich Wein. Und ich finde eine Jungfrau, da werde ist sie mein. Bin vergnügt bei Weib und Trank.
Liebe, Wein und Tod, das ist der Dreiklang, aus dem Bellmanns berühmte Lieder gemacht sind. Die Verse fliegen ihm nur so zu und die passenden Melodien leiht er sich bei Mozart, Händel oder sonst wo aus. Seine Bearbeitungen sind allerdings derartig kunstvoll, dass Text und Musik zu einer Einheit verschmelzen. 147 Gesänge mit Gitarrensatz enthalten die beiden Sammlungen Fredmanns Episteln und Fredmanns Lieder. Durch sie wird Bellmann unsterblich, obwohl sie gerade mal 10% seines Werkes ausmachen.
Er hat Schauspiele geschrieben. Das sind Einakter, in der Regel ganz kurze Stücke. Dann hat er große Stücke geschrieben zur Aufführung am Hofe. Und dann natürlich sehr, sehr viele Gelegenheitsgedichte. Und darunter befinden sich auch wahre Perlen.
Dem wilden Zauber seiner Lieder kann man sich bis heute kaum entziehen. Da wird gefeiert, gesoffen und geliebt, was das Zeug hält. Röcke rauschen, Bänder flattern, Waldhörner klingen, Gläser fliegen und Nasen gehen zu Bruch. Die meisten Figuren haben reale Vorbilder. Bellmann findet sie in den unzähligen Kneipen der Stadt. Fredmann, der Uhrmacher ohne Uhr, ist der Anführer der Trunkenbolde. Ihm zur Seite stehen der schwindsüchtige Mowitz mit der Bassgeige, Korporal Mollberg als Zeremonienmeister und natürlich Ulla Winblatt, die Königin der Kaschemmen, schönste aller Nymphen und Inkarnation der Liebe.
Seht, wie das Nymphlein eilet und wie ihr Füßlein nimmer weilet, Ei und Oliv zerteilet und schwitzt im eifrigen Pläsier. Seht, wie ihr Brüstlein hüpfet und sich ihr Rock beim Bücken lüpfet, Ei, wie sie dreist entschlüpfet, fast mal ans Knie und drüber ihr. Skoll, Ulla, Skoll, lasst uns ein Schnäpslein trinken, gestrichen voll. Dazu ein Stückchen Schinken, das uns vortrefflich munden soll.
Bellmann bleibt mit diesen Figuren nicht in der Stockholmer Kneipenszene. Er staffiert seine Randexistenzen als antike Götter aus. Krugmamsell Ulla wird von Grazien bedient oder von Zephiren begleitet. Immer dabei ist Bacchus. Er stößt mit Freya an, der nordischen Göttin der Liebe. Als Dritter im Bunde lauert Charon, der Fährmann zur Unterwelt. So mischt sich der Gestank der Gosse mit antikem Mythos. Doch auch das höfische Schäferspiel ist dieser Wüstengesellschaft geläufig.
Es war damals üblich, im Rokoko solche Dinge aufzuführen. Und man hat da Riesenveranstaltungen inszeniert, bei denen die Zeitgenossen sich verkleidet haben und das war ein sehr beliebter Teil der Unterhaltung in der Hofgesellschaft.
Bellmanns Lieder wirken nicht nur durch ihre Vielschichtigkeit und den rasenden Wechsel zwischen Schönheit und Vergänglichkeit, Lebensgier und Todesverachtung, sondern auch durch seinen Vortrag. Er ist ein begnadeter Schauspieler, der in unzählige Rollen schlüpft und Instrumente mit dem Mund nachahmen kann. 1769 erlebt ihn ein junger Adeliger bei einer Abendgesellschaft.
Ich habe bis jetzt noch mein ganzes Leben lang nie so gelacht. Bellmann hat einen Orden zu Bacchus Ehren eingerichtet, in den keiner aufgenommen werden darf, der nicht mindestens zweimal vor aller Augen im Rinnstein gelegen hat. Heute Abend hielt er eine Leichenrede auf einen toten Ritter. Alles in Versen, nach Opernstücken komponiert, und er singt dabei selbst und spielt auf der Zither. Seine Bewegung, seine Stimme und sein Spiel sind unvergleichlich und vermehren noch das Vergnügen, das man an den Versen selbst hat.
O lauscht der Glocken bangem Ton, sie läuten einem Bacchus Sohn, dem Ritter Lohntheim letzten Lohn. Der Tod nahm mit Tücke des Lebens Perücke ihm recht zum Hohn.
Obwohl ihn die erlauchte Gesellschaft als Partyclown schätzt, bleiben Bellmanns Finanzen klamm. Außerdem leidet der Volkssänger darunter, nicht als ernsthafter Dichter anerkannt zu werden. Erst 1771 wendet sich das Blatt. Mit Gustav III. Besteigt ein König den Thron, der die Künste über alles liebt und Bellmanns Genie erkennt. Gustav erklärt seinen Sänger zum schwedischen Anakreon und beschafft ihm einen Job als Sekretär der königlichen Nummernlotterie. Dazu Gerd Kreuzer.
Das sind solche Posten gewesen, die man normalerweise nicht selbst ausgefüllt hat. Das war eine Gunst des Königs, so eine Beamtenstelle zu bekommen. Und man hat dann für einen Teil dieses Geldes jemanden angestellt, der die Arbeit machte.
Für den Dichter selbst bleibt daher nicht viel übrig. Immerhin wagt der 37-Jährige jetzt zu heiraten. Seine Braut Luisa ist eine 20-jährige Schönheit, in die sich Bellmann auf den ersten Blick verliebt hat. Ihre Ehe soll glücklich gewesen sein. 4 Söhne bekommt das Paar, von denen einer als Kleinkind stirbt. Für die Familie reichen die Einkünfte allerdings vorn und hinten nicht, zumal Bellmann kein bisschen mit Geld umgehen kann. 1790 schafft er es, die Sammlung Friedmanns Episteln zu veröffentlichen und ein Jahr später Friedmanns Lieder. Reich wird er auch damit nicht. Doch Gustav sorgt dafür, dass sein Sänger den Preis der neu gegründeten Akademie erhält und zumindest als Dichter anerkannt wird. Bellmanns Glück ist nicht von Dauer. Im März 1792 wird sein mächtiger Gönner auf einem Maskenball erschossen. Ohne den Schutz des Königs fallen sofort die Gläubiger über ihn her. Einer, der eigentlich zu seinen Freunden zählt, aber ein Auge auf die schöne Luisa geworfen haben soll, lässt ihn in Schuldhaft nehmen, was Bellmann zutiefst verbittert.
Setz dich, doch sei auf der Wacht. Sieh dich um, wenn Gläser klingen. Hinterrücks ein Freund, gib Acht, will dich um dein Leben bringen.
Zu dieser Zeit leidet der Dichter bereits unter offener Tuberkulose, wie seine Lieblingsfigur Mowitz. Durch die Haft verschlechtert sich sein Zustand erheblich. Als ihn seine Freunde 2,5 Monate später auslösen, ist er bereits vom Tod gezeichnet. Am 11. Februar 1795, kurz nach seinem 55. Geburtstag, stirbt Karl Michael Bellmann. Das Geld, das er seiner Familie hinterlässt, reicht nicht einmal für den Leichenschmaus.
Witz, die Schwindsucht, die bringt dich zu Grabe. Zupf die Oktave, stimm deine Saiten, sing, wie schön's einst war. Stimm deine Saiten, sing, wie schön's einst war.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Karl Michael Bellmann, der am 4. Februar 1740 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Reichstag in Augsburg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.